Ach ja, die Wesensveränderung, das Bewusstsein, die Identität und wo fühle ich mich eigentlich hingezogen? Wer bin ich? Bin ich Ossi? Und wenn ich wissen will, wie Ossi tickt, dann lese ich natürlich Spiegel. Und ich weiß nicht, ob Tom Strohschneider auch Spiegel liest, aber scheinbar schon. Wenn ich bei Oxyblock schaue, spricht er über kommunizierende Röhren und hat vielleicht vor Wut gerührt, geschäumt oder hat sich aufgeregt oder gesagt, na, ist halt der Spiegel. Schönen guten Tag, Tom Strohschneider. Hallo Tom.
Hallo, schönen guten Tag.
Du hast einen Artikel geschrieben, nachdem du den Spiegel gelesen hast, wie der Ossi tickt, oder?
Ja, also ich bin auf jeden Fall Spiegelleser, gehört glaube dazu, wenn man sich für Medien, für Ökonomie, für Politik interessiert, ist nicht immer eine Lesefreude. Ich fand, und da gab es ja auch am Wochenende in den sozialen Netzwerken, auch anderswo schon viel Debatte darüber. Mich hat der Titel, mich hat die Covergestaltung auch geärgert. Mich hat sie geärgert, weil sie, es ist ja abgebildet, dieser schwarz-rot-goldene Anglerhut mit der Schlagzeile, wie die Ossis ticken, so ist er der Ossi. Und es ist natürlich der Versuch, auf ironische Weise etwas kenntlich zu machen, nämlich Klischees. Aber irgendwie bleibt dieser Spiegeltitel dann doch an diesem Klischee selbst wieder hängen. Und da kann man nur lange darüber diskutieren, ob Ironie funktioniert in Medien. Da gab es auch andere Fälle, in denen wir darüber streiten wollten. Was mich ein bisschen geärgert hat, nachdem viele Leute aus Ostdeutschland sich kritisch geäußert haben, gab es so eine Abwehrhaltung von Spiegelleuten, die dann auch ja, die Humorunfähigkeit des Ostdeutschen behauptet haben. Ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Empathie und auch Verletzungen und Kränkungen und manchmal auch vielleicht eine übersteigerte Abwehr, was solche ironisierenden Bilder angeht. Scheint mir sinnvoller zu sein, als darüber zu diskutieren, ob nun jetzt der Ossi ganz humorlos ist. Der Text selber im Spiegel hebt ja ab auf die, ja, auch sozialpsychologischen, auf die subjektiven Folgen von Transformationsprozessen, von ökonomischer Entbehrung, von Jobverlust und Abgehängtsein auch kultureller Art. Ich glaube, dass wir eigentlich durch diesen Spiegeltitel uns nochmal vorgezeigt bekommen haben, wie viel da unaufgearbeitet ist, wie viel da geredet werden muss, nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen den Ostdeutschen untereinander.
Hm. Ist das der berühmte Kulturkampf, den wir jetzt erleben, der die Erklärung dafür ist, dass eben nicht nur die sozial Abgehängten, die nicht den Wohlstand nachvollziehen können, nicht die Ärmeren, dass die auch rechtsradikal, dass die rechtspopulistisch wählen, dass es eben dieser Kulturkampf um Deutungshoheiten ist?
Ich glaube, dass es damit viel zu tun hat. Es hat ja zwei Dimensionen. Einmal ist natürlich diese politische Zoologie, die da bisweilen betrieben wird, da meine ich jetzt gar nicht den Spiegel und den Text, sondern ganz generell einen besonderen Blick auf Ostdeutschland. Es ist ein Medienthema immer dann, wenn da was schief läuft. Es ist ein Medienthema, wenn man sieht, huch, da wählen mehr Leute rechts als im Westen. Es ist ein Thema, wenn Umfragen zeigen, dass die Demokratiezufriedenheit in Ostdeutschland geringer ist. Da sind viele Probleme drin. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wie wir darüber sprechen. Und beispielsweise ist allein schon die Formel die Ostdeutschen natürlich eigentlich eine Zumutung. Auch eine Zumutung für unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Wir hatten am Wochenende eine großartige Demonstration in Sachsen. Und ich meine, das sind die besorgten Bürger, die da auf die Straße gehen. Und nicht die 20%, die sich ja auch keine Ausrede dafür ausborgen können, dass sie eine Partei der Mordbrennerei, der Ausgrenzung, der rhetorischen Zuspitzung und des Tabubruchs, der rechtsradikalen, rassistischen, nationalistischen Empörung sozusagen wählen. Und was ich daran ganz interessant finde, ist, dass wir noch keinen richtigen Zugang, glaube ich, dazu gefunden haben, zu begreifen, dass es eben nicht eine Frage allein sozialer, ökonomischer schlechter Stellung. Also es geht nicht nur darum, dass Leute ihren Job verloren haben oder Angst um materielle Einkünfte haben, sondern dass da irgendwie eine kulturelle Wunde ist, die erklärungsbedürftig ist. Und sie ist erklärungsbedürftig, auch was jetzt die politischen Reaktionen, insbesondere progressive oder linker Kräfte angeht. Denn wir können uns nicht ausrechnen, dass wenn man die Mieten senkt, die Löhne erhöht und den öffentlichen Nahverkehr etwas enger taktet im ländlichen Raum, das Phänomen AfD weggeht. Da ist mehr, steckt mehr dahinter. Ich glaube, wir sollten uns auch den Mut nehmen, nicht zu psychologisieren, wie es ja auch bisweilen getan wird, Also der Versuch, dann irgendwie von oben, von außen, oft auch vom Westen in die Köpfe der Ostdeutschen reinzugucken und da irgendwas Besonderes zu entdecken, sondern zu differenzieren, auch ganz genau hinzugucken. Wir haben auch beide schon über Fragen geredet, die da ganz interessant sind. Ich habe auch an einer Stelle schon mal erzählt, dass für mich ein sehr, sehr erhellender Moment war, als wir mal etwas genauer Wahlergebnisse mit anderen sozialstatistischen Indikatoren verglichen haben und dann gesehen haben, es war nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016, wer da eigentlich die Rechtsradikalen wählt, Männer vor allen Dingen des bestimmten Alters, und die Zahlen waren da besonders hoch, wo besonders wenig Frauen wohnten. Also da gibt es dann auch auf so ganz subjektiven, auf individuellen, ja, auf, wenn man so will, so sexualpolitischem Gebiet offenbar Erfahrung der Zurücksetzung, der Kränkung, auch des Rollenverlustes, die von einem kleinen Teil, man muss es ja immer wieder betonen, es ist nur ein kleiner Teil, dann damit kompensiert werden, sich patriarchale Kontrolle, autoritäre Zumutung irgendwie, sich da Schutz zu suchen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Interpretation schon ist, aber es ist ein so ein Weg. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, ob diese Aufwallung in den Medien, das Thema Ostdeutschland betreffend, die hängt ja zusammen mit den bevorstehenden Landtagswahlen, die ist also anders gebunden, die hängt auch zusammen mit der bevorstehenden geschichtspolitischen Jubiläum 1989, die Wende und dann die Wiedervereinigung 1990. Ich bin mal gespannt, ob die Diskussion dann auch, wenn dieser erinnerungspolitische Zirkus vorbei ist, weitergeht. Denn bisher haben wir über den Osten, ich habe es schon gesagt, eigentlich immer nur dann gesprochen, wenn da irgendwie Jahrestage anstanden oder wenn irgendwie ein Problem sich ganz deutlich kenntlich gemacht hat. Man kann am Osten auch anderes entdecken. Man kann im Osten Vielfalt, Lust an Veränderung, die Suche nach kleinen Wegen des Andersmachens, gerade auch auf ländlichen Gebieten, nicht nur in den Städten. Das sind neue Generationen, da ziehen Leute auch gerade dorthin, wo es schwierig ist zu leben. Aber die gehen dann auch mit einem anderen Motiv an Veränderung ran. Da geht es dann auch darum, mal zu schauen, ob man nicht im Kleinen etwas anders machen kann, wo man sich vielleicht öffentlicher Unterstützung vergewissert. Aber die Veränderung von Produktion des eigenen Lebens, von reproduktiven Zusammenhängen, von eigener Kultur, die muss ja ein erfahrungsbasierter Prozess sein. Das müssen die Leute schon selbst machen. Und ich glaube, wir sollten mehr darauf schauen. Wir reden jetzt sehr viel über die Verlierer der Transformationsperiode nach 1989, 90. Das ist auch richtig, das muss man ernst nehmen, da gibt es auch eine gewisse Verantwortung. Aber ich glaube, was man genauso ernst nehmen muss, ist, dass da so etwas wie ein Erfahrungsvorsprung ist. Die Menschen in Ostdeutschland haben vor nicht allzu langer Zeit einen so gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungsprozess mitgemacht. Und daraus kann man ja was lernen. Da kann man auch sozusagen die positiven Momente sich mal angucken, auch die, ja, so eine Art, ich sagte es schon, Erfahrungsvorsprung. Ich erinnere mich an die Zeit kurz nach der Wende. Und da sagte Volker Braun mal so sinngemäß, wir Ostdeutschen haben den Westdeutschen eine Wende voraus. Und wenn ich mir angucke, vor welchen gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Problemen wir gerade stehen, die Dringlichkeit ist ja unübersehbar. Es ist kein Thema von irgendwelchen Radikalen, sondern es ist ein Thema in der Mitte der Gesellschaft, und zwar der planetaren Gesellschaft. Da sind ja Änderungen von einem Ausmaße nötig, wenn wir das in den Griff kriegen wollen, die dann auch unseren Fokus auf Beispiele, auf Erfahrungen, auf die kleinen historischen Dinge wenden sollte, aus denen man was lernen kann. Denn klar ist, es gibt keinen Masterplan, es gibt auch nichts, was nur von oben durch die UNO oder nationale Regierung jetzt gemacht werden könnte, sondern da muss sich ja eine ganze Ökonomie des Alltags verändern. Und da kann man auch ein bisschen was lernen aus dem, was progressiv, was positiv, was bunt, was ökologisch, antifaschistisch, demokratisch in Ostdeutschland passiert. Ich würde mir wünschen, dass wir öfter darüber reden und nicht mal über die AfD-Knallköpfe.
Ein Sexheftchen. Habe ich auch gelernt, dass St. Pauli-Nachrichten irgendwie aus der linken Ecke kommt. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Ich habe wieder mal gelernt, dass gute Fotografien und eine gute Grafik auch viel bedeutet. Das ist euch wieder gelungen in der aktuellen Oxy-Ausgabe Wirtschaft anders denken und der Schwerpunkt Sex. Das ist das eine über Sex. Sex reden wir später. Jetzt würde ich gerne mal über eine utopische Streitschrift mit dir reden. Es ist euch gelungen, in dieser Oxy-Ausgabe eine durchaus utopische Streitschrift unterzubringen. Und nicht mal auf der ersten Seite, sondern auf einer der letzten Seiten bemerkenswert, wie ich finde. Und da haben sich Menschen bemüht, was in den Raum zu werfen, eine Utopie, gleichzeitig auch zu sagen, wie es gehen könnte und wie es die Veränderung braucht. Also genau das, was eigentlich Transformationsprozess ausmacht. Die Situation analysieren, dann mal gucken, wie können wir es verändern, was könnte die Utopie sein. Das gehört ja eigentlich auf die erste Seite, aber ihr habt es hinten angestellt, weil es zu sperrig ist, oder warum kann man das erst ganz hinten lesen?
Naja, das hat einen ganz einfach redaktionellen Grund. Wir machen Schwerpunkthefte, die werden wir dann auch auf der Titelseite entsprechend ankündigen, und diesen Text, in dem es um etwas geht, was offener Relokalisation genannt wird, ein relativ schwieriger Begriff, kann man auch wieder darüber nachdenken, ob die Linken eigentlich für das, was sie an Vorschlägen, an Theorie, noch an Programmen in die Welt setzen, immer schon sozusagen ganz klug dabei sind, die richtigen Wörter dafür zu finden. Denn auch Begriffe sind ja, wie Brecht sagt, die Griffe mit des Verständnisses, mit denen man die Welt bewegen kann. Und wir haben den Text erst relativ spät bekommen, fanden aber, dass er sehr gut in die Zeit passt. Ja. Um mal ganz kurz einfach die These da drin zu diskutieren oder vorzustellen. Es sind französische Ökonomen, die aus dem Bereich so der Degrowth, der Postwachstumsszene kommen, und die sich folgende Frage stellen. Wenn es so ist, wie viele sagen, und da ist ja auch einiges dran, dass wir auf diesem kapitalistischen Wachstumsparadigma nicht mehr in die Zukunft fahren können, dass auch Fragen sozialen Ausgleich, sozialer Integration, von Umverteilung, von Investitionen, von ökologischem, solidarischem Umbau nicht eine Frage sind, die man allein mit mehr Wachstum beantworten kann, weil eben die Grenzen der Natur deutlich geworden sind. Der Amazonas brennt, und es ist ja nicht das einzige Feuer, was uns hinterm Arsch sozusagen lodert. So, und sie diskutieren eine Möglichkeit, die auch Widersprüche in sich trägt, nämlich in kleinen Räumen, auf lokaler Ebene durch Skalenverringerung, durch die Möglichkeit, Fragen von Produktion, Allokation, Verteilung und so weiter in kleinräumigen Regionen zu denken, eben lokaler, sozialer, auch nach anderen Motiven. Profit zählt da nicht mehr, sondern da geht es dann tatsächlich um Bedürfnisbefriedigung, um Solidarität. Aber gleichzeitig ist natürlich dieses Zurück ins Lokale, in die Gemeinschaft, die ja auch manchmal was Regressives hat, die so ein bisschen in die Vergangenheit weist, auch etwas, was von rechts sehr stark gespielt wird. Es gibt da eine ganze Reihe von rechtsradikalen Kreisen, die ja auch auf, wenn man so will, die braune Scholle, die zurück zur Natur, auch es gibt immer stärker werdenden, auch ökologischen Diskurs bei den Rechten. Wir haben es jetzt erlebt, selbst Rechtsterroristen stellen sich sozusagen in die Tradition des Umweltschutzes. Und damals zu diskutieren, wo eigentlich bei dem Versuch, etwas Wachstum zurückzudrehen, weniger zu produzieren, auch weniger zu konsumieren, dafür aber mehr Freiheit und Bedürfnisse zu befriedigen, also zum Beispiel durch mehr Zeitwohlstand, durch einfach die Tatsache, dass es uns wohler geht, wenn wir wissen, dass die Produkte, die wir konsumieren, die wir essen, die wir anziehen, nicht mit dem Blut und der Ausbeutung von anderen verknüpft sind, sondern vielleicht ein Ergebnis, ja, demokratischer Entscheidung, was wollen wir anbauen, was wollen wir bauen, auch produzieren. Und dann eben zu gucken, wo sind da die Fallstricke, wo schlägt sowas um. Aber im Wesentlichen geht es darum, eine progressive Debatte über Sinn zu führen. Und wenn man sich jetzt anguckt, die Woche geht los mit zwei, wenn man so will, sozialdemokratischen Klassikern. Die Linkspartei und die SPD stellen Konzepte vor, die einerseits Vermögenssteuer wieder einführen will. Da wird man dann sehen, da geht es um eine klassische Umverteilung. Dann ist ja mal die Frage, wozu nimmt man das Geld? Die Linkspartei wird heute ein Investitionsprogramm vorstellen, 140 Milliarden, glaube ich, pro Jahr. Das soll auch in Umweltschutz fließen, aber da stehen ja immer die Fragen mit im Hintergrund, wenn wir jetzt so viel investieren, wenn wir darüber reden, dass die Infrastruktur ein Problem ist, wenn wir neue Wohnungen bauen, dann hat es alles immer noch auch eine ökologische Seite. Und Wohnen ist Klimakiller Nummer eins, was die CO2-Emissionen angeht in Deutschland, was den individuellen Verbrauch angeht. Wir wissen es von früheren Investitionsprogrammen, da ist dann eben oft in Beton, in Straße, in Dinge Geld geflossen, die eigentlich falsche oder zumindest ökologisch problematische Mobilitäts- oder Produktionskonzepte verlängern. Und ich glaube, wir sind in der schwierigen Situation, dass wir alle wissen, dass aus der Nummer, die man jetzt mit dem Begriff Klimakrise bezeichnen muss, wir eigentlich nur im Rahmen sozusagen eines planetaren Gleichschritts herauskommen.
Planetarer Gleichschnitt, das wird es ja noch größer. Die beiden schreiben ja auch, dass wir vor der Wahl stehen, nicht länger eine zwischen einem zügellosen, destruktiven Wirtschaftsliberalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und das ist ja der Reflex, dieser messianische Regulierungsprotektionismus, zu sagen, wir müssen den Kapitalismus regulieren, vielleicht noch auf nationaler Ebene, und wir müssen der Logik der allmächtigen Wirtschaft brechen, was schwer ist, weil dann sagen sie, wir müssen zum Kern der Sache zurückkehren. Was ist der Sinn unseres Lebens, unserer Produktion, unseres Konsums und des Austauschs? Was bedeutet es, miteinander zu leben? Diese Fragen müssen wir auf allen Ebenen stellen und die Auswirkungen unseres Handelns über unsere eigenen Grenzen hinaus berücksichtigen. Mauern bauen kann nicht die Antwort sein. Alle Wände geben irgendwann einmal nach. Wir sollten sie niederreißen. Das ist ja dann mehr als eine Streitschrift. Das ist ja also eigentlich schon ein kleiner Revolutionsaufruf, aber der sehr intelligent ist. Das ist schon klug gemacht und irgendwie auch, finde ich, sehr französisch, weil so emotional und revolutionär. Kann das sein?
Ja, das stimmt. Das geht tatsächlich aus dem Text sozusagen bestimmter Charakter vor. Wir kennen es ja auch aus anderen, aus Frankreich stammenden Texten, die politisch nicht nur pointierter mitunter, sondern eben auch sprachlich oder emotionaler uns ein Problem vor Augen führen und einen Lösungsvorschlag machen. Es gab ja eine Debatte schon in den letzten 20 Jahren so unter der Überschrift global denken, lokal handeln. Und interessant an diesem Zweiklang ist ja, dass da eine mittlere Ebene fehlt, nämlich die des Nationalstaats. Und so richtig es ist, dass die wesentlichen Entscheidungen heute immer noch nationalstaatlicher Ebene getroffen werden, so klarer und immer deutlicher wird ja, dass es so etwas wie nationales Interesse in Zeiten der Klimakrise gar nicht gibt. Wenn die ganze Welt abbrennt, scheitert sozusagen auch jedes kleinräumigere Motiv. Und wir haben aber andererseits nicht die Mittel und Hebel. Die Institutionen sind zu schwach, der Grad der Vereinheitlichung ist zu gering. Politische Integration wird ja gerade eher zurückgebaut, statt dass sie zunimmt in Zeiten, in denen man viel, viel stärker auch global zusammendenken müsste. Im Übrigen auch kommen dann da schwierige Fragen auch auf uns zu. Wir leben hier ja selbst die denen es nicht so gut geht in unserem Land, immer noch auf Kosten von anderen. Da gibt es dann Begriffe wie imperiale Lebensweise dafür. Und auf der anderen Seite sind uns die Möglichkeiten ja mitunter so ein bisschen blockiert, auf lokaler Ebene etwas zu machen. Ich stehe gerade vor dem Fenster und gucke auf dem Feld im Oderbruch. Wir haben viel Wind, wir haben wenig Leute, vor allen Dingen Ältere, und wir haben praktisch keinen öffentlichen Nahverkehr. Wenn man über progressive Politik nachdenkt, in der sozusagen realpolitisch in kleinen Schritten schon das andere, das Mögliche, das wirklich Überwindende drin wohnt, dann hätte man sich schon erwarten müssen, dass auch hier eine rot-rote Landesregierung vielleicht auch stärker auf so eine, ich habe es an anderer Stelle mal, transformatorische Leuchttürme genannt, zu setzen. Also vielleicht eine demokratisch selbstverwaltete Mobilitätsgenossenschaft, die dafür sorgt, dass die Menschen auf ihren einzeln liegenden Gehöften zum Arzt und zum Einkaufen kommen. Und dann lernen Menschen da drin. Und dann hat es vielleicht auch eine Reichweite der Bedeutung und der Kenntnis, die über unser kleines Oderbruch hier hinausgehen, die man vielleicht in anderen Teilen Brandenburgs, aber auch darüber hinaus zur Kenntnis nimmt. Das macht wieder Lust für Leute, sich damit zu beschäftigen, auch mal mutig zu sein, aus dem kapitalistischen Leben zumindest ein Stück weit rauszutreten. Der Kapitalismus ist ja nichts, was uns sozusagen von oben wie eine Glocke irgendwie übergestülpt wird, sondern wir machen ihn selbst durch unseres alltägliches Dasein, indem wir konsumieren, produzieren, indem wir auch Normen und Werte akzeptieren. Ja, wir gehen ja heute sozusagen nicht mehr arbeiten, irgendwas zu produzieren, sondern damit wird ja oftmals auch einfach, also auch im Rahmen also völlig sinnloser Herstellung, einfach nur ein Modus gesellschaftlicher Reproduktion am Leben erhalten, von dem wir eigentlich alle wissen, dass er die Grundlagen des gesellschaftlichen Reichtums, die Erde und den Arbeiter untergräbt. Aber die Schwierigkeit ist ja gerade in solchen Zeiten eben nicht nur auf Katastrophismus zu setzen, die das Schlimme in der Zukunft an die Wand zu malen, sondern den Leuten auch so eine Art praktischer Hoffnung zu vermitteln. Wenn man klein anfängt irgendwo, dann lernt man etwas darüber, wie es wirklich anders sein kann. Und da ist es dann auch, muss man auch mal sagen, in Richtung der gesellschaftlichen Linken, nicht immer klug, nur immer zu sagen, wir müssen jetzt auf Antikapitalismus setzen, weil Klimakrise ist eine unmittelbare Folge der kapitalistischen Produktionsweise, sondern man muss dann den Leuten eben mehr als so eine Parolenwörter vorsetzen, nämlich Hoffnung machen. Und daran fehlt es, glaube ich, immer noch ein bisschen. Und dieser Text, wie auch andere, wir werden in der kommenden Ausgabe eine Debatte versuchen anzustoßen, ob es nicht sowas wie eine progressive Sparpolitik gibt. Was müssten und könnten wir uns eigentlich alles wegstreichen an zum Beispiel Subventionen für umweltzerstörerische Industrien und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen einfach begreifen, dass man die Fragen der Zukunft nicht mehr notwendigerweise mit den Antworten der Vergangenheit, Verstaatlichung, starke zentrale Planung und so weiter bewältigen kann, sondern dass wir neue Antworten brauchen. Und die haben wir zum Teil nicht vorliegen aus Büchern oder am grünen Tisch, werden die auch nicht entstehen. Da müssen wir schon aus der lebendigen Erfahrung durch das Tun den Weg beim Gehen finden, sozusagen weiterkommen. Und sofern wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können, dann machen wir es natürlich gerne. Und so eine Zeitung, um darauf zurückzukommen, ist ja auch noch auf der Seite 20 interessant.
Ja, sehr schön. Schwerpunkt 6. Jetzt reden wir zum Schluss tatsächlich über die August-Ausgabe des Oxy-Magazins. Ist Sex nun das Geschlecht, Gender, das soziale Geschlecht, ist Sex, das deutsche Begriff Geschlechtsverkehr ist ja ein ganz furchtbares Ding. Was meint Sex? Meint das den Geschlechtsakt? Meint das Beziehungen? Was meint, meint das Erotik? Bei den Begriffen fängt es schon an, oder?
Bei den Begriffen fängt es schon an und du hast ja gerade ein paar Unterscheidungen ins Spiel gebracht, die schon sehr stark eine ökonomische oder auch eine sozialpolitische Unterscheidung zu anderen Fragen deutlich machen. Wir haben den Begriff jetzt erstmal ganz allgemein als übergreifende Idee. Es ist eine Sommerausgabe. Das lag, da dachten wir irgendwie, da liegt Sex sozusagen auch als was Positives, was Schönes näher. Aber gleichzeitig ist es auch ein Thema, an dem man sehr, sehr schön zeigen kann, wie auch in die privatesten Beziehungen, wie in bestimmte Fragen wie Gattungsreproduktion, also Erhalt der Menschheit durch Kinderkriegen, wie in Fragen von, wie wir umgehen mit der Tatsache, dass es natürlich auch so etwas wie eine körperliche, biologische Geschlechtlichkeit gibt, die sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass zurzeit die Frauen die Kinder bekommen mit den, ja, bisweilen bis ins Steuerliche hineingehenden Folgen. Wir haben uns natürlich auch angeguckt in der Ausgabe, wie zum Beispiel mit Monatshygiene ist es, bezahlen Frauen, also gibt es ja eine lange Debatte jetzt, warum darauf nicht der ermäßigte Steuersatz genommen wird. Und ich finde, dass man an diesem Beispiel sehr gut zeigen kann, wie stark ökonomische Verhältnisse in private, in sogar körperliche Verhältnisse eindringen, um das mal so zu formulieren. Gleichzeitig, und das ist die zweite Ebene, kann man eben auch sehen, der Kapitalismus ist schon auf eine besondere Weise so eine widersprüchliche Fortschrittsmaschine. Er schafft sozusagen die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau. Er bringt hervor, dass Sexualität zu etwas Selbstverständlichem, auch zu einer Ware wird mit allen positiven Folgen. Aber immerzu ist da auch gleichsam dialektisch das Negative eingebaut. Die Befreiung der Sexualität in den 60er und 70er Jahren hat natürlich auch eine sexindustrielle Übertreibung hervorgebracht, Ausbeutung von Frauen, Ausbeutung von Körperlichkeit. Ich glaube, man kann daran ganz gut sehen, dass es notwendig ist, auch sozusagen diese Fortschritte dieser Fortschrittsmaschine Kapitalismus mitzunehmen, aber dann nicht stehen zu bleiben, sondern immer wieder auch sich vor Augen zu führen, dass unter Bedingungen warenproduzierender Gesellschaft Widersprüche auftreten, die erneut und abermals zum Gegenstand politischer Bearbeitung werden müssen, im Sinne von Freiheit, im Sinne von einer ja bedürfnisorientierten Lebensführung. Und gerade Sexualität ist ja etwas, wo man oft den Eindruck haben muss, dass zum Beispiel die Frage, was als schön, was als leistungsmäßig, was als ja, vielleicht auch, was als Liebe gilt, es sind ja oftmals auch gesellschaftliche Konstruktionen, die durch Filmindustrie, durch Werbung, durch Körpernormative, durch eine bestimmte Redeweise, auch durch patriarchale Strukturen bis eben ins Institutionelle hinein geprägt werden. Und sich darüber immer mal wieder Gedanken zu machen, soll ja nicht dazu beitragen, dass die Leute, sofern sie ein Bedürfnis danach haben, vom Sex ablassen, aber eine Form von gesellschaftlicher Reflexion darüber kann auch dazu beitragen, dass man sich befreit von irgendwelchen Leistungsnormativen, von der Frage, was als richtig oder gut oder normal gilt, was ja oftmals sozusagen Ergebnis gesellschaftlicher Vereinheitlichungsprozesse ist. Und ich war selber überrascht, ne? Wir haben eine Ausgabe gemacht, das hatten wir gar nicht geplant, die im Wesentlichen von Frauen geschrieben worden ist. Ich hatte auch den Eindruck, dass damit eine Form des Redens über Sexualität, über die Ökonomie von Geschlechtlichkeit, über ja auch Fragen der Sexualpsychologie möglich wurde, die anders ist, als wenn Männer darüber schreiben, was ja selbst wiederum schon auf einen Teil des Problems verweist.
Die Selbstoptimierung, der Leistungsdruck geht ja, wie du gesagt hast, direkt in die Beziehung, die Projektion, wie eine Beziehung, eine gute Beziehung, eine glückliche, optimierten Falle zweier Beziehungen läuft, hat ja, das ist ja so genau das Thema, wo die Beziehung Liebe reinreicht in das Gesellschaftliche, und Eva Illouis, die Soziologin, hat ja über die Liebe in Zeiten des Kapitalismus geschrieben. Ist das durchdrungen? Sozusagen das kapitalistische Prinzip, das Leistungsprinzip, das bis in die Beziehungen einreicht und reinrankt?
Naja, klar. Also ich glaube, dass Eva Illouis hat es ja in mehreren Büchern vor allen Dingen an Fragen versucht zu exemplifizieren, wo es darum geht, wie wir uns eigentlich heute kennenlernen, nach welchen Maßstäben, was stellen wir ins Schaufenster von Online-Bekanntschaftsbörsen, die ja nicht notwendigerweise heute jetzt dafür gemacht sind, dass man sozusagen schnellstmöglich zur Eheanbahnung kommt, sondern wo es auch natürlich um eine ganz einfache alltägliche Form von Zweisam oder Dreisam oder noch Mehrsamkeit geht. Und trotzdem ist es ja so, dass wir da nicht frei sind. Frei in so einem Sinne, dass wir das zwar alles immer noch selbst machen, aber dass wir einen gesellschaftlichen Rucksack dabei mit uns rumtragen, in dem Dinge stecken, die bisweilen ja gruselig sind. Ich würde zu Eva Illouis, wenn man so will, ergänzend eine Unterscheidung vorschlagen zwischen Emotion und Gefühl. Zwischen Emotion und Gefühl, kann man sagen. Während Liebe auf der eher gesellschaftlichen Ebene angesiedelt ist, also das, was wir darüber wissen, darüber, wie wir darüber denken, selbst wie wir darüber fühlen, ist eine im Wesentlichen auch ja gesellschaftlich konstruierte Frage. Uns geht das Herz auf, um mal dieses Bild zu sagen, bei bestimmter Musik. Es gibt bestimmte Begriffe, die sozusagen auch Liebe als einen gesellschaftlichen Zustand immer wieder reproduzieren. Das hat sich auch stark verändert. Vor 100 Jahren wurde anders geliebt als heute. Und zwar nicht nur romantischer, sondern da geht es auch um die Frage, wer wird geliebt, wie wird geliebt. Und auf der Ebene der Emotionen ist es eher was Biologisches. Es ist in uns drin, denn natürlich spielen da auch Faktoren eine Rolle, die ja sehr, sehr alt sind, weil natürlich ein Teil dessen, und ist ja das Spezielle vielleicht an der menschlichen Sexualität, dass wir zum Teil noch in einem natürlichen Abhängigkeitsverhältnis stehen, nämlich auch unser Körper funktioniert nach Maßstäben der Gattungsreproduktion, wen wir suchen, wen wir riechen können, wie körperliche Sexualität funktioniert. Was wir uns aber für gesellschaftliche, kulturelle Bilder davon machen, ist ja viel stärker von sozialen, von kulturellen Prägungen abhängig. Und die Befreiung von Naturnotwendigkeit. Wir können Sex haben, ohne dass einfach nur ein biologischer Gattungsplan in unserem Stammhirn abläuft, ist ja überhaupt sozusagen die Voraussetzung, das auch dann gründlich zu befreien. Und gründlich zu befreien heißt, möglichst solche Leistungsimperative, kapitalistische Normen, bürgerliche Normen auch ein bisschen loszuwerden. Ich will gar nicht jetzt hier polemisieren gegen eine ordentliche Zweierbeziehung oder gegen eine Ehe oder gegen bestimmte Formen von Sex. Darum geht's gar nicht. Sondern einen Zustand zu schaffen, in dem die Auswahl, was wir da und wie wir uns privat vergesellschaften, in Betten, im Kino, beim ersten Blick und mit dem Wein in der Hand, dass die frei sind von solchen gesellschaftlichen Prägungen und tatsächlich sowas wie gebrauchswertorientiert, also unserem wirklichen Bedürfnis nach folgen. Das wäre ja ein schöner Zustand. Und manchmal muss man sagen, wenn man sich die Gymnastik anguckt, die zum Beispiel in der Pornoindustrie als Sexualität verkauft wird, da ist man ja eher an Olympische Spiele erinnert, bei denen dann auch noch furchtbare patriarchale Bilder meistens ins Werk gesetzt werden, als dass es um etwas geht, wovon wir ja wahrscheinlich alle irgendwann so ein bisschen träumen. Und sei es, indem wir träumen, dass wir davon unbehelligt bleiben, aber Sexualität ist eben dann etwas, was gesellschaftlich sich befreien muss. Und das war in den 60er Jahren so und da sind wir jetzt in einer neuen Etappe. Eine Etappe, die im Übrigen auch von technologischen Entwicklungen geprägt ist. Wir haben im Bereich Reproduktionsmedizin, im Bereich Gentechnik und so weiter, natürlich sind wir mit auch Robotisierung von mir aus, sind wir mit Entwicklungen konfrontiert, die auch unsere Sexualität verändern werden. Und wichtig ist immer, das ist keine Naturnotwendigkeit, das fällt nicht alternativlos vom Himmel, sondern es ist etwas, was Menschen immer noch selbst gestalten können und sollten und sich darüber hin und wieder Rechenschaft abzulegen, möglichst nicht während des Sexes, sondern davor oder danach, weil sonst hat man den Kopf wieder voll mit so vielen kritischen und widersprüchlichen Dingen, ist ja eine Sache, die auch dazu gehört beim Plan und beim Hoffen auf ein besseres Leben.
Sagt Tom Strohschneider und die aktuelle Oxy-Ausgabe 2019 im August beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Sex, aber nicht nur, alles drumherum und die Facetten. Oxy ist ein Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft anders denken, herausgegeben oder koordiniert von Tom Strohschneider. Lieber Tom, ich danke dir, wünsche dir eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal.
Beste Wünsche zurück, danke.
Tschüss.